Hallo zusammen und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, du kennst ja wahrscheinlich Make America Great Again, aber kennst du schon Make Europe Great Again? Unser heutiger Studiogast David Lump von Hahn ETF möchte Europa wieder groß machen. Und wie das funktioniert, seht ihr jetzt. Viel Spaß.
So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra-ETF-Portfolio-Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra-ETF-Portfolio-Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Ja, hallo David, schön, dass du wieder in München bist bei uns im Studio. Freut mich immer wieder sehr, wenn du bei uns zu Gast bist. Fühl dich bei uns willkommen.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, immer wieder gerne. Und auch wenn das, weiß ich genau, wann das Video rauskommt, aber wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. Da gerade so in der Weihnachtszeit ist man natürlich gerne in München.
Sehr gut. Ich glaube, es sind da schon 9 Jahre, wenn wir rauskommen, aber von daher. Nee, aber lass uns gleich mal loslegen. Ihr habt einen neuen ETF, weil so neu ist er, glaube ich, auch nicht schon, ich glaube, fast 3 Jahre, über 3 Jahre.
Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, genau.
Der Name ist besonders interessant, der heißt nämlich Hahn ETF Making Europe Great Again. Das erinnert natürlich stark an Donald Trump mit Make America Great Again. Ist das auch vielleicht so zu verstehen?
Also es ist natürlich heutzutage, es kommen fast jeden Tag neue ETFs raus. Natürlich muss man dann auch, sagen wir mal, von der Marketingseite ein bisschen schauen, dass man Gehör findet vielleicht. Mhm. Ist das jetzt als Counterpart zu Make America Great Again zu verstehen? Nein, eher nicht. Mhm. Also es ist natürlich ein bisschen Marketing gehört dazu, aber es ist natürlich schon versucht auszudrücken, was der ETF gezielt abbilden möchte. Mhm. Also mit einem gezielten Fokus auf Europa. Kann natürlich der ein oder andere fragen, weil wir haben bestimmt auch nochmal drauf eingehen, ja, wo ist jetzt der Unterschied zum Beispiel zu einem Eurostox und dergleichen. Vielleicht noch ganz kurz auch zu deiner Eingangsfrage. Den ETF gibt es schon etwas länger. Mhm. Der ist allerdings umstrukturiert worden erst vor kurzem. Deswegen also genau so mit dieser Strategie gibt es ihn erst jetzt seit knapp 2 Wochen.
Ach so, also doch ein relativ neuer ETF.
Ist ein relativ neuer ETF. Wie gesagt, es wurde ein vorheriger ETF übernommen. Können wir aber gleich nochmal drauf eingehen, ein bisschen mehr im Detail. Da ging es eher, es wäre auch schon Europa-Fokus, die Strategie. Allerdings war es gezielt noch auf Renewables, erneuerbare Energien. Und wir haben die Strategie, das ist jetzt auch weiterhin noch mit inkludiert. Aber die Strategie ist ein bisschen erweitert worden. Okay. Also ist, was abgebildet wird. Und natürlich, sagen wir mal, ein Rebranding aufgrund der aktuellen politischen und vielleicht auch geopolitischen Lage.
Mhm. Ja, bei America First, da geht natürlich auch an Donald Trump immer in dieser Ausspruch, zahlt das auch so ein bisschen auf dieses Konto ein? Also sagen wir mal vielleicht Europe First oder so, ist das auch so ein bisschen die Marschrichtung dann?
Also vielleicht, natürlich muss man ein bisschen vorsichtig sein, nicht zu politisch direkt zu werden, gerade jetzt zum Einstieg. Also natürlich, und das ist jetzt auch meine persönliche Meinung und natürlich auch die Meinung von Hahn ETF, warum wir uns jetzt Gedanken gemacht haben und das Produkt letztendlich auch rausgebracht haben, natürlich, weil wir auch Nachfrage von Anlegerseite sehen. Ich hatte es ja eben schon kurz erwähnt, das ist jetzt nicht direkt als Konkurrenzprodukt zu Make America Great Again. Mhm. Aber wir müssen natürlich schon schauen, wenn wir, ja, ich sag mal, vielleicht tut Europa gut daran, und da können wir dann auch im Detail noch ein bisschen stärker im Laufe des Gesprächs eingehen, tut Europa gut daran, sich doch auch mal den Blick auf sich selber zu wenden und sich mal wieder auf sich selber zu besinnen. Und ich habe persönlich vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung, dass Europa wieder ein bisschen stärker zusammenwächst und der Kontinent allgemein wieder vielleicht auch einen höheren Stellenwert innerhalb, nicht nur auf dem Kontinent selber vielleicht von innen heraus, sondern auch in der Welt bekommt und das Ansehen vielleicht auch wieder ein bisschen steigt.
Na, da wir leben ja alle in Europa, von daher wäre es natürlich gut, wenn auch das europäische Konto wieder ein bisschen eingezahlt werden würde. Der Titel ist natürlich schon irgendwo ein bisschen provokant auch. Es ist aber auch, glaube ich, nicht nur Aufmerksamkeitshascherei, sage ich mal, sondern es ist auch eine Botschaft dahinter, oder? Die ihr da mit verkörpern wollt.
Ja, natürlich. Wir sind ein europäisches Unternehmen. Ja. Wir versuchen den Fokus natürlich auf Europa auszulegen. Wir sind froh darüber, hier in Europa zu sein und bei allem medialen Bashing für Europa sollte man eins nicht vergessen. Ja, es ist vieles, was angepackt werden muss. Ich bin grundsätzlich aber Optimist und bin guter Dinge, dass man vielleicht auch aufgrund der geopolitischen Lage, was ich eben schon angesprochen habe, wir dann vielleicht auch so ein bisschen wachgerüttelt werden. Ah, okay. Wir haben viele gute Unternehmen. Mhm. Wir hatten uns ja auch schon bei unserem ersten Video dieses Jahr hatten wir uns über unseren Defense-ETF, das dann natürlich auch ein bisschen Teil dieser Strategie sein wird oder ist. Das war natürlich auch gerade so Russland-Ukraine-Konflikt und auch mit Wiederwahl Trumps und auch wie sich Trump verhält gegenüber Europa. Wie gesagt, wir nehmen das Video jetzt kurz vor Weihnachten auf. Dann kann man auch so rückblickend nochmal schauen für die Zuschauer. Trump hat gerade erst sein Sicherheitspapier veröffentlicht und geht da sehr hart ins Gericht mit Europa. Das wird immer alles sehr kritisch gesehen. Ich bin aber der Meinung, er hat das jetzt schon des Öfteren deutlich gemacht. Das haben wir, wie gesagt, als wir uns über Defense unterhalten haben. Und ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen Wachrüttler für Europa ist und auch für die Politiker. Und wir sehen das natürlich auch aktuell schon, dass man, wie gesagt, wieder sich ein bisschen mehr auch auf sich selber besinnt, was sicherlich nicht schlecht ist.
Abhängigkeiten auch reduziert irgendwie auch.
Genau, also darauf läuft es ja dann letztendlich auch hinaus, hat der Russland-Ukraine-Konflikt auch gerade was Energie, was ja auch ein Teil von dem ETF ist, die Energieabhängigkeit ein bisschen reduzieren und schauen, dass man ein bisschen autarker wird.
Nun gibt es eigentlich schon viele sehr große europäische ETFs, die milliardenschwer sind. Wo ist euer Unterschied oder was ist quasi der Selling Point sozusagen, was macht euch da anders oder was seid ihr da vielleicht besser oder interessanter für Anleger als jetzt bei einem MSCI Europe ETF oder so?
Also es ist natürlich ganz klar Fokus auf Europa. Das heißt, wir möchten die Unternehmen aus Europa haben. Und dann haben wir natürlich, das ist quasi so der Hauptunterschied, wir haben diesen thematischen Fokus eher. Also bei der Indexkonstruktion haben wir uns natürlich dann auch überlegt, also Hintergedanke zu dem ETF war natürlich die ganzen Investitionsprogramme, die Milliarden und Abermilliarden, die jetzt von der EU bereitgestellt wird auf politischer Ebene. Das Geld muss irgendwo hinfließen. Und da haben wir uns natürlich auch gedacht, okay, das wird dann mit Sicherheit auch für Anleger interessant werden. Und haben uns geschaut, okay, welche, sagen wir denn mal, Bereiche könnten davon halt am stärksten profitieren.
Ah, okay.
Und dann natürlich von den 800, wenn wir jetzt ganz klar das Rearm EU anschauen, die 800 Milliarden, der Großteil geht für Verteidigung, für die Rüstungsindustrie. Aber es ist, wie gesagt, auch und auf das, sagen wir mal, mit mehr oder weniger den Ausgangspunkt zurückzugehen, die 5% an GDP oder an das BIP, was für Rüstung ausgegeben werden soll, 3,5% wirklich für klassische Rüstungsgüter und dann aber noch die 1,5% für zusätzlich für Infrastruktur oder Cybersecurity, quasi für die Tech-Komponente. Und das ist natürlich ein riesen enormer Betrag, der investiert werden muss, einfach vielleicht auch mal, um das ein bisschen in Relation zu setzen. Wenn wir einfach auf der, man hört jetzt 800 Milliarden, ist jetzt erstmal eine große Zahl, aber kann man damit jetzt so viel anfangen? Vielleicht nur damit, dass der ein oder andere vielleicht auch mal, ich glaube, das ist vielen noch gar nicht so bewusst, wenn man das mal in Relation zu dem BIP setzt und das mal vergleicht mit dem Marshallplan von damals.
Ah, okay.
Dann haben wir deutlich höhere Investitionen im Vergleich zu damals während des Marshallplans.
Ach so, okay. So.
Und ich glaube, das ist viel, also es ist wirklich, man hört diese Zahlen einfach nur und
man kann es nicht so richtig einschätzen.
Man kann es einfach nicht so richtig einschätzen. Ja. Ich glaube, es hat jetzt nicht jeder mal 800 Milliarden zu Hause auf dem Konto rumliegen, um das in Relation zu. Also da sind schon wirklich Summen, die bewegt werden. Und das sollte auch jedem Investor da draußen also, der auch zuhört, klar sein.
Also die Unternehmen sind sozusagen die Profiteure des heutigen Marshallplans sozusagen. So ist das.
So ist der Hintergedanke, genau. Wir driften wieder ein bisschen ab. Und bevor die Zuhörer da wieder drunter schreiben, was hätte man alles prägnanter ausdrücken können. Vielleicht nochmal ganz klar, wie wir den ETF aufgebaut haben, was sind die Unterschiede. Also eher diese thematische Ausrichtung. Wir haben vier klare Sektoren, auf die wir uns fokussieren wollen. Nummer eins war der Defense-Sektor. Mhm. Nummer zwei Infrastruktur, also sprich diese klassischen Unternehmen, die eben dann zum Beispiel auch in eine neue Bahnstrecke oder eine neue Straße oder auch ein neues Gebäude gebaut werden muss. Nummer drei ist Energie, Energiesektor. Ja. Auch da haben wir zum Beispiel im Defense-Video schon mal drüber gesprochen. Mhm. Gerade wenn wir Drohnenabwehr uns anschauen, wenn wir da mit hoher Lasertechnik arbeiten oder mit sehr energieintensiver Lasertechnik, ist Energie notwendig.
Ja, ja, klar.
Und auch das ist natürlich ein Thema nach Russland-Ukraine-Konflikt. Man möchte sie unabhängiger machen. Das heißt, der dritte Sektor ist der Energiesektor. Mhm. Und der letzte Punkt ist sogenanntes Onshoring oder Nearshoring.
Okay, was heißt das genau eigentlich?
Also man versucht halt einfach nur, sage ich mal, die Produktion jetzt nicht unbedingt wieder zurück nach Deutschland zu holen oder ich weiß nicht, ob wir dann hinterher vielleicht noch eine Grafik einblenden können. Natürlich im Westen Europas, da werde ich jetzt auch niemandem ein Geheimnis erzählen, sind die Produktionskosten einfach sehr teuer. Ja. Aber wir haben im Osten von Europa, da Produktionskosten noch relativ gesehen günstig sind. Mhm. Und da macht es vielleicht auch Sinn, die Produktion, sagen wir mal wieder, zurück nach Europa zu holen, was vielleicht ausgelagert wurde.
Also man nutzt die Kostenvorteile innerhalb Europas eigentlich.
Genau, genau. Und deswegen auch zu dem Namen zurückzukommen, Make Europe Great Again, Europe First im Vergleich zu America First. Es geht natürlich schon irgendwo in die Richtung. Das ist aber gar nicht, um zu sagen, Europa ist so toll und wir müssen uns abgrenzen, sondern wie gesagt, als Reaktion auf der geopolitischen Lage. Wir hatten in den letzten Jahrzehnten immer wieder mehr, alles wurde hinaus in die Welt getragen, Produktion wurde ausgelagert. Vielleicht ganz aktuell sehen wir es bei VW, hat mit Absatz chinesische Markt oder auch Amerika, Amerika eher dann aufgrund der Zölle, hat man mit zu kämpfen. Ja. Mit den Absätzen ist halt die Frage, ist es so gut, sich abhängig von dort zu machen? Und,
ja, das ist ein politisches Risiko, was man dann auch eingeht. Man hat vielleicht Kostenvorteile, aber man weiß nie genau, wie sich es weiterentwickelt, oder Zölle oder geopolitische Krisen oder sowas.
Ganz genau.
Das dann Osteuropa vielleicht noch irgendwie einfacher zu handeln dann.
Es liegt in der EU und man muss natürlich auch wieder sehen, dass man irgendwo vielleicht ein bisschen mehr zusammenarbeitet, um auch dieses Projekt EU ein bisschen wieder in den Fernbus zurück.
Ah, okay. Wenn wir vielleicht mal so ein bisschen in den Motorraum des ETF schauen, also quasi der Index dahinter, wie wurde der konstruiert? Was war das der Leitgedanke dahinter?
Also es war wie schon erwähnt, nochmal ganz kurz zusammenfassend, wir haben gesagt, okay, aufgrund der geopolitischen Lage sehen wir einfach den Druck auf die EU. Ja. Wir haben das in dem Verteidigungsrüstungssektor als erstes gesehen. Ja. Auch ganz aktuell, man hat das Interview von dem CEO von Palantir vielleicht noch in Erinnerung, was er gerade im Handelsblatt gegeben hat, wo er doch auch mit Deutschland explizit und mit der EU an sich härter ins Gericht geht. Und es ist eine Debatte auch wieder entstanden. Sollen wir uns sehr auf die, um beim Beispiel Palantir zu bleiben, sollen wir uns zu sehr auf eine Technologie oder eine Software aus den USA verlassen, die natürlich auch sehr stark mit der US-Regierung verbandelt ist? Ist natürlich, ich will jetzt nicht sagen Sicherheitsrisiko, aber natürlich sollten Bedenken aufkommen. Und dann ist natürlich vielleicht die Frage, und das ist ja auch der Weg, wo die Politik hin möchte, die heimische Industrie zu fördern. Oder auch die heimischen Softwareunternehmen. Wir hatten im Defense-Webinar im YouTube-Video schon darüber gesprochen. Wir haben diese Unternehmen in Europa. Sie müssen einfach nur gefördert werden.
Verstärkt werden, sind noch zu klein oder auch nicht bedeutend genug? Oder?
Also es sind noch relativ junge Unternehmen, die teilweise erst vor 4, 5 Jahren gegründet wurden, aber die trotzdem Technologie haben, die eingesetzt wird. Es sind, wie gesagt, eher nur noch Privatunternehmen. Und gerade in den Technologiesektor haben wir noch einiges an Aufholarbeit. Das ist jetzt vielleicht auch ein kleiner Sonderfall. Aber grundsätzlich ist die Ausrichtung eher, dass wir von geopolitischer Seite weltweit eher ein bisschen Druck bekommen und es vielleicht gar nicht mal so verkehrt wäre, wenn wir uns ein bisschen mehr auf uns selber besinnen, auch aus Sicherheitsbedenken oder aus Sicherheitsgründen, wie gesagt, die Produktion vielleicht ins Land zurückholen. Ja. Wir sehen es aktuell auch ein Thema, was der eine oder andere vielleicht kennt, wenn wir beim Thema Rohstoffe sind, seltene Erden. Ja. Da ist China einer der größten Exporteure weltweit, Produzenten. Will man sich da bei so einem kritischen Rohstoff, auch die haben wir seltene Erden, sind by the way gar nicht so selten, wie man vielleicht denkt. Da gibt es auch hier in Deutschland Vorkommen. Es ist halt immer nur eine Frage, ist es lukrativ, die abzubauen? Und natürlich auch, wie steht es mit den Richtlinien bezüglich der Umwelt?
Achso, die Umweltauflagen sozusagen
hier. Genau, die das vielleicht teurer machen oder vielleicht auch, sag ich mal, verbieten.
Ja, okay.
Weil Rohstoffe aus der Erde auf der Erde zu holen, ist nun mal jetzt mal in Anführungsstrichen dreckiges Geschäft. aber es sind natürlich weiter höhere Auflagen, was natürlich die Exploration auch deutlich teurer macht. Mhm. Das heißt, da muss man natürlich gucken, hat man vielleicht auch zum Beispiel mit Kanada oder Australien, die große Rohstoffexporteure sind, vielleicht auch Partner, auf die man sich verlassen kann. Mhm. aber man möchte es vielleicht aufgrund der sicherheitspolitischen Lage etwas reduzieren und gucken, dass man, was man zu Hause abbilden kann, Energie gewinnen kann, Rohstoffe selber vielleicht explorieren kann, das dann auch wieder zurückzuholen.
Okay. Und welche Kriterien müssen Unternehmen erfüllen, sozusagen, um auf dieses Narrativkonto einzuzahlen? Also quasi eins muss zu diesen vier Sektoren gehören quasi.
Genau.
Gibt es also, auch Größen oder gibt es auch Small Caps darin oder gibt es da Vorgaben, keine Ahnung, nach Ländern oder wie genau funktioniert das?
Also es gibt Vorgaben nach Ländern, jetzt lass mich die aber bitte nicht alle aus dem Belgien aufzählen. Wir können vielleicht unten im YouTube-Video verlinken zum Index, da kann das jeder nachlesen. Ja. Fokus natürlich ganz klar muss das Headquarter, also der Hauptsitz von einem Unternehmen muss in der EU sein.
Also Europa alleine reicht nicht, es muss europäisch
also, Union sein. Wir machen nochmal bezüglich dem Nearshoring, gibt es nochmal eine Unterteilung, aber vielleicht der Einfachheit halber, es muss in Europa, muss in Europa der Hauptsitz sein. Mhm. Wir haben diese vier Themen, die ich angesprochen hatte, Rüstung, Energie, Infrastruktur und das Thema Nearshoring. Ja. 50% vom Umsatz von den jeweiligen Unternehmen muss in einem dieser Bereiche erwirtschaftet werden. Okay. Dadurch haben wir diesen thematischen Fokus. Ja. Wie du schon sagtest, es gibt noch gewisse Kriterien. Die Unternehmen selber sind gleichgewichtet. Ja. Das ist auch noch ein wichtiger Unterschied, weil normalerweise immer nach Marktkapitalisierung. Das heißt, die größeren Unternehmen haben dann höhere Gewichtung. Wir haben gesagt, die Unternehmen sollen alle gleich verteilt sein.
Oder die startet erstmal gleich und dann, was ich quartalsweise, wird dann wieder angepasst.
Genau, Rebalancing ist quartalsweise. Dazwischen kann das natürlich je nach Performance ein bisschen variieren. Mhm. Wir haben von jedem dieser vier Teilbereiche die 10 größten Unternehmen. Ja. Die werden dann gerankt innerhalb dieses jeweiligen Bereichs nach Marktkapitalisierung und nach dem Handelsvolumen. Ja. Also da guckt man dann, dass natürlich auch genügend Liquidität gegeben ist, dann sollte da größeres Interesse an dem ETF sein. Klar. Die Produkte auch gehandelt werden können, oder die Aktien, die zugrunde liegen und da keine Probleme geben. Okay. Wir haben eine Mindestschwelle von 500 Millionen Marktkapitalisierung. Mhm. Das ist eigentlich auch so ein Standardfilter. Wir sind deutlich drüber, also so die durchschnittliche Marktkapitalisierung bei den Unternehmen im Index ist, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, um 40 Milliarden. Also sind schon eher die großen Unternehmen. Auch die Aufteilung zwischen Large Cap und Small Mid Caps ist eher 80-20.
Ach so, okay.
Also es sind schon deutlich die großen Unternehmen, das sind auch Unternehmen drin, die man kennt.
Und so die Top-Länder, auch Deutschland, Frankreich?
Deutschland gar nicht mal, ist eher Frankreich. Frankreich und dann, Deutschland. Also Frankreich hatte, glaube ich, in der letzten, auch da, bevor ich was Falsches sage, so um die 17-18% von Frankreich. UK ist immer noch ein großer Bereich. Mhm. Aber Deutschland folgt dann auch gleich schon hinterher mit anderen Ländern um die 10% rum. Mhm. Also wir haben schon eine gute Aufteilung auch von den Ländern in Europa.
Okay. Was für Anleger auch mal interessant ist, auch die Replikationsmethode und die Gebühren. Wie seid ihr da aufgestellt?
Die Gebühren auch im Vergleich zu dem klassischen Eurostoxx 50 sind mal ein bisschen teurer. Das ist halt so aufwendiger. Der thematische Filter, natürlich, wenn wir natürlich nach dem Umsatz gehen, muss man jede Bilanz reinschauen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Da sind wir bei 0,6. Also die ETR sind bei 60 Basispunkte, 0,6. Und wir werden physisch nachgebildet. Also die Aktien werden auch wirklich gekauft. Das ist ein reiner Aktien-ETF. Sprich, die Unternehmen, wie gesagt, wir haben große Unternehmen, die lassen sich relativ einfach abbilden und erklären. Die werden dann auch wirklich gehalten.
Ich glaube, das ist auch den meisten Anlegern lieber, dass es dann quasi physisch ist. Also ich glaube, synthetisch kommt nicht immer gut an. Kommt auf den Markt an, was man
abbilden kann. Kommt auf den Markt drauf an. Ja, da gibt es Unterschiede, aber hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber da kommt es heute jetzt nicht, was besser ist, dass der auch physisch was das Wort repliziert.
Aber was auf jeden Fall viele Anleger stört, ist, glaube ich, in klassischen Welt-ETFs der hohe US-Anteil und wiederum da der hohe Tech-Anteil. Ist das dann vielleicht auch, sag ich mal, euer ETF vielleicht ein geeigneter ETF sozusagen, um dieses Klumpenrisiko vielleicht ein bisschen einzufahren oder so ein bisschen zu reduzieren?
Wir haben im Vorfeld schon kurz gesprochen. Und was wir auch zum Beispiel, warum wir auch das Produkt mit aufgelegt haben, wir haben aktuell von den großen institutionellen Anlegern vermehrt auch Nachfrage, die sich nach Europa umschauen. Also haben wir natürlich erstmal grundsätzlich die Nachfrage nach Europa. Und wir dann natürlich, hatten wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, es gibt jetzt so viele Eurostoxx 50 ETFs, bringt das jetzt noch was, jetzt noch ein Eurostoxx 50 ETF? Wir haben dann vielleicht, können wir noch irgendwo eine Innovation voranbringen, damit wir sind ja jetzt, wir versuchen natürlich dem Anleger die Möglichkeit zu geben, auch wenn er dieses Thema abbilden möchte, dann über einen ETF abbilden möchte, kann und nicht die Einzelaktien vielleicht sich selber raussuchen muss. Ja. Deswegen der klassische Eurostoxx 50, den wird es von uns jetzt nicht geben. Mhm. Deswegen vielleicht eher thematische Alternative.
Gibt es auch schon genug davon.
Gibt es auch schon, glaube ich, auch deutlich kostengünstiger, als wir das anbieten. Also wer einfach nur breit Europa haben will, da gibt es bestimmt ein anderes Produkt. Wer aber sagt gezielt, ich möchte von dem Wiederaufbau, nennt es Wiederaufbau Europas, ein bisschen profitieren, dann ist das vielleicht diese thematische Linse oder diese, wie sagt man im Deutschen, dieser thematische Blick auf Europa.
Mhm. Und welche Stärken von Europa wollt ihr vielleicht adressieren mit dem ETF?
Vielleicht auch ganz interessant, Deutschland war ja immer, sagen wir mal, der Exportweltmeister. Wir haben immer viel produziert, was ins Ausland exportiert wurde. Mhm. Ich glaube, wenn sich Europa allgemein wieder darauf besinnt, aber vielleicht ein ganz starker Fokus eher auf den Infrastrukturbereich, sprich, ich habe schon mal Wiederaufbau Europas. Es ging jetzt vielleicht so, als wäre man ans Hodengräbt. Da bombt das nicht. Nein, aber es ist viele Jahre einfach, vielleicht hat man sich ein bisschen zu sehr darauf ausgeruht. Ja. Wir kennen das aus Deutschland. Ich bin gestern mit der Bahn angereist. Sie hatte natürlich
ein bisschen Verspätung.
Das Bahnnetz muss einfach komplett neu aufgezogen werden. Wir haben natürlich also das Thema Infrastruktur. Und auch da wieder mit vielleicht nicht klassisch einfach nur deswegen, du hast Tech-Komponente in den USA vielleicht schon mal angesprochen. Wiederaufbau von der Infrastruktur ist ja nicht einfach nur, wir bauen eine Straße oder vielleicht auch eine Eisenbahnlinie, sondern da gehört ja noch ein bisschen Technologie dazu.
Das zu automatisieren. Neue Technik oder vielleicht ein bisschen was Innovatives auch, um das auf ein neues Level vielleicht zu heben. Irgendwie.
Vielleicht auch was auch noch mit dazu gehört, ist jetzt explizit nicht in dem ETS so mit enthalten, aber falls vielleicht aktuell medial hier in Deutschland vielleicht auch ein bisschen aufmerksam wird, der Glasfaserausbau.
Ach so, naja.
Wir haben mit der Telekom quasi so das große Unternehmen, was die meisten Haushalte versucht zu erschließen. Ja. Haben wir noch die deutsche Glasfaser und dahinter, ich habe gerade jetzt auf der Zugherfahrt gestern nämlich im Handelsblatt einen Artikel dazu gelesen, dass viele von den Unternehmen aktuell auf der Suche nach Geld sind und der Glasfaserausbau vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, langsamer vonstatten gehen könnte, als das vielleicht geplant ist.
Er wird abgeschlossen. Also ich glaube, wir hatten vor 5 Jahren schon Frost bei mir, dass es jetzt losgeht, aber deswegen wundert es mich, dass es noch nicht abgeschlossen ist, aber ja, dauert scheinbar noch.
Also auch das ist natürlich ein Thema Infrastruktur, was dazugehört. Wenn wir natürlich mit Technik sprechen, man braucht schnelleres Internet, um diese Technik dann auch am Laufen zu halten. Oder sei es schon Stromnetz für Energieversorgung. Ja. Man hat sich lange Zeit auf das billige Gas aus Russland fokussiert. Das möchte man jetzt ersetzen. Ja. Und da muss man natürlich andere Wege finden. Ja. Das heißt, es muss viel gebaut werden, deswegen Wiederaufbau. Dieses Thema Infrastruktur ist, denke ich, etwas, was zum aufgrund dieser ganzen Defense-Thematik, das war ja so das Hype-Thema neben AI dieses Jahr, was viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber den Anleger vielleicht auch ein bisschen anzustoßen, mal sich das Thema Infrastruktur anzugucken. Mhm. Deswegen sind halt auch so klassische Bauunternehmen beim ETF zum Beispiel mitgehalten.
Jetzt wollt ihr schon die Schwächen ansprechen, das hast du jetzt selber schon gemacht. Und ich glaube auch vielleicht im Rüstungsbereich haben wir vielleicht viel nachzuholen und auch in vielen Bereichen generell. Aber kann man als Anleger mit eurem ETF, sage ich mal, auf das Konto sozusagen einzahlen, Europa wieder zukunftsfähiger zu machen? Also kann man damit auch einen aktiven Beitrag leisten? Also vielleicht einen kleinen, aber zumindest in symbolischen? Oder?
Also wenn man das so sehen möchte, bestimmt. Als Anleger weiß ich nicht, ob da jeder so ideologisch an das Thema rangeht. Unser Hintergedanke ist natürlich, warum legen wir am Aktienmarkt an? Natürlich vielleicht, weil man hilft natürlich in gewisser Weise. Aber natürlich steht eine Gewinnerzielungsabsicht auch beim Investieren dahinter.
Ja, klar.
Das darf man jetzt nicht leugnen. Da wird sich auch bestimmt keiner für schämen. Aber es ist natürlich, nichtsdestotrotz, wenn wir natürlich in den ETF investieren, wie die Unternehmen kaufen, kriegen diese Unternehmen dadurch natürlich Geld.
Ja. Wenn man besser profitiert und Europa ist ja dann eine Win-Win-Situation. Also,
genau, das so kann man jetzt schön abschließen, Win-Win-Situation, genau. Also wer das aus ideologischer Sicht betreiben möchte, der hat natürlich die Möglichkeit, aber das war jetzt nicht der Hauptgedanke.
Okay, verstehe.
hinter dem ETF.
Wie robust ist eigentlich so ein ETF dann? Also ich meine, das kann sich mal viel tun in Europa, in der EU, auch außenpolitisch oder mit dem Verhältnis zu USA oder China. Wie robust ist da dieser ETF in dieser Gemengelage?
Was meinst du jetzt genau mit robust?
Also quasi wie stabil sozusagen ist das Konzept dahinter? Also wenn jetzt innerhalb von in der EU sozusagen keine Ahnung, politischer Wandel vollzogen wird oder sich das Verhältnis zu USA verschlechtert, kann man da sagen, gibt es da vielleicht Einflüsse dann auf den ETF oder willst du sagen, das sind quasi
also wir haben
breite Implikationen, die jetzt nicht speziell diesen ETF dann treffen würden?
Also natürlich, das habe ich ja eingangs schon gesagt, also ganz klar ist der Hintergedanke für den ETF, war ja quasi das thematische oder das geopolitische Umfeld, dass wir diesen Druck von den USA haben, vielleicht auch den Druck oder indirekten Druck aus China. Und Europa seinen Platz in der Welt wiederfinden muss und sich vielleicht ein bisschen stärker wieder auf sich selbst zu besinnen. Ja. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wer in 10 Jahren Präsident in den USA sein wird und was dieser Präsident dann von der EU verlangen wird. Ja. Das kann in beide Richtungen gehen, aber die Frage ist ja natürlich, will ich halt zum Spielball von externen Einflussfaktoren werden? Oder wenn ich es kann, mich selber stärken von innen heraus. Ja. Und ich glaube jetzt auch nicht, wenn man auch diese 800 Milliarden, über die wir gesprochen haben, oder halt in Deutschland das Sondervermögen mit den 500 Milliarden, das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen investiert. Das ist ja bis 2030, 2035, bis das alles investiert wird. Das heißt, die Investitionen erfolgen alle noch. Auch das Thema mit der Infrastruktur habe ich angesprochen. Der Haushalt für 2026 wurde jetzt erst vor 2,5 Wochen quasi festgesetzt in Deutschland. Das heißt, bisher ist da noch gar nicht so viel geflossen.
Ach so, ja.
Das kommt natürlich alles. Das kommt alles erst noch dasselbe wie bei der Rüstungsindustrie. Das auch diese Milliarden, diese Abermilliarden an Geldern, die werden jetzt nicht von heute auf morgen fließen. Und wo wir bei der Rüstungsindustrie bleiben, natürlich müssen die auch gucken, halt neue Produktionsstätten zu bauen, um die Nachfrage zu bedienen. Ja. Das machen sie natürlich in Europa.
Ja. Für Anleger umso besser, wenn es ja so Langzeitprojekte sind, hat das ja quasi einen langen Effekt über Jahre oder Jahrzehnte vielleicht sogar. Also es ist eigentlich für Anleger ein planbares Konzept dahinter irgendwie.
Also es ist jetzt, das können wir natürlich immer vorher so schlecht abschätzen, aber für uns ist das schon eher ein struktureller Trend, den wir sehen, weswegen wir auch das Produkt aufgelegt haben und das jetzt nicht eher so ein kurzfristiger Trend sein dürfte. Okay. Also wir haben unterschiedlichste Programme. Ich habe deswegen hier mal den Laptop mitgebracht, weil die Namen von der EU, die sind ja auch nicht immer wie der Burger bei der Burgerkette McTasty, den sich jeder merken kann zum Beispiel. Die haben ja teilweise immer so
bürokratische Namen.
Das hast du sehr schön ausgedrückt, bürokratische Namen. Und diese Programme gibt es auch nicht erst seit heute. Also natürlich haben wir diesen RePower-EU-Programm beziehungsweise ReArm-EU. Dann das 500 Milliarden Special Fund in Deutschland. Dann gibt es aber noch sowas wie Next Generation EU, wenn ich das hier mal gerade, Invest-EU-Programm, Connecting Europe Facility, Cohesion Policy Funds, das sind alles Programme, haben vorher nie gehört, vor dem ETF, vielleicht der eine oder andere Zuschauer auch nicht. Also es sind Programme vorhanden, um wie gesagt die Stärken Europas intern wieder zu fördern.
Es ist schon was in der Pipeline.
Es ist schon, und diese Programme, die gibt es teilweise auch schon seit 2015, 2010.
Ach so, so lange schon.
Also es ist jetzt nicht wirklich, wie gesagt, etwas, was jetzt erst vor kurzem entschieden wurde, aber ich sag mal, durch den politischen oder geopolitischen Druck hat man natürlich jetzt vielleicht nochmal die Bazooka rausgeholt, um vielleicht bei dem Verteidigungskontext zu bleiben, weil diese 500 Milliarden beziehungsweise die 800 Milliarden von der EU, das sind natürlich schon, wie gesagt, im Vergleich zum Marshallplan schon erheblich
so. Oh, Marshallplan, ja, Wahnsinn. Ja, das ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Das war mir jetzt auch nicht so bewusst, dass das so umfangreich ist, aber es ergeben sich Investitionschancen für Europa auf alle Fälle.
Definitiv. Und deswegen der Grund für den ETF.
Auf der anderen Seite hört man immer wieder auch so ein bisschen den Abgesang auf Europa oder Deutschland. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen Mut machen, dass du dann sagst, okay, nee, das ist alles nicht so oder die nächsten Jahre wird es wieder besser oder wir schaffen auch mal einen richtigen Aufschwung wieder?
Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, die Glaskugel rauszuholen. Wenn ich sie hätte, würde ich hoffentlich trotzdem immer noch gerne hier sitzen und mit dir darüber sprechen. Die habe ich natürlich auch nicht. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin grundsätzlich Optimist. Ich denke, es ist einiges, was angepackt werden muss in Europa. Ja. Jetzt kann man sich natürlich hinsetzen und sagen, ah, das ist schlecht, oh, es geht alles den Bach runter. Oder wir gucken nach Lösungen. Und ich glaube, die EU, zumindest von politischer Seite, möchte das Thema angehen. Jetzt muss das Geld, was natürlich bereitgestellt wird, auch investiert werden. Da muss noch einiges an Regulatorik vielleicht umgebaut werden, damit diese jungen Unternehmen, die wir haben, in der EU auch gefördert werden. Das ist ganz wichtig. Aber ich bin guter Dinge, dass wir in der EU einen Schritt nach vorne gehen, vielleicht ein bisschen stärker zusammenwachsen. Die EU ist meiner Meinung nach ein gutes Konzept durch den Schengen-Raum. Wir können frei reisen und haben den einen Pass, wir haben die eine Währung. Das ist viel Potenzial für Europa. Jetzt muss man nur gucken, dass man weniger gegeneinander arbeitet, was ja so die letzten Jahre immer vielleicht mal der Fall war, dass man auf nationaler Ebene jeder seine Interessen vertreten möchte, was ja total legitim ist.
Ja.
Aber wir sehen, wenn jetzt jedes Land für sich selber in der Welt versucht zu agieren, spricht das ja zwar aus Sinn und Zweck der EU. Man hat quasi ein Sammelsurium, was auf politischer Ebene oder auf geopolitischer Ebene auch weltweit agieren kann. Und wenn wir uns darauf zurückbesinnen in der EU, dann bin ich guter Dinge, dass die EU da vielleicht auf einen guten Weg kommt.
Ja.
Ich bin, wie gesagt, grundsätzlich Optimist und hoffe, wenn wir uns in 10 Jahren dann hier vielleicht wieder zusammensetzen, der ETF deutlich höher steht, die Anleger davon profitieren konnten und auch grundsätzlich das Ansehen der EU in der Welt vielleicht auch wieder einen festigeren Platz hat.
Ja. Ich weiß, du hast heute auch die Glaskugel nicht dabei.
Ja.
Aber vielleicht.
Warte, vielleicht nach der Kosmiskugel hat man noch eben neu. Ja.
Aber was wäre denn so, sag ich mal, eine Vision für dich, für Europa in vielleicht 10, 15 Jahren? Also, wie könnte es sein? Oder was wäre jetzt irgendwie, sag ich mal, ein guter Case, wie es sich entwickeln könnte?
Dass wir in der EU ein bisschen stärker, also das ist meine Hoffnung, dass wir in der EU stärker zusammenrücken, uns wieder ein bisschen mehr auf die EU, auf uns selber fokussieren, was per se ja auch erstmal nichts Schlechtes ist. Man muss nicht immer versuchen, in der Welt alles zu korrigieren. Vielleicht seine Hausaufgaben, die vielleicht ein bisschen eher vernachlässigt wurden, hier zu Hause zu machen. Wir sehen das natürlich und wir müssen so agieren. Die geopolitische Lage
zwingt uns dazu.
Ich will jetzt nicht sagen, zwingt uns dazu.
Motiviert uns.
Sollte uns vielleicht dazu motivieren. Und wie gesagt, Herr Trump hat das schon sehr, sehr deutlich gemacht, dass die EU da auch deutlich mehr leisten muss. Und da habe ich die Hoffnung, dass der Weckruf in der EU auch bei den Politikern angekommen ist und wir da in 10, 15 Jahren EU stärker und gekräftigter wieder in der Welt stehen und wir vielleicht auch das Ansehen von der EU in der Welt ein bisschen höher ist, als das vielleicht heute der Fall ist.
Super, David, das hoffen wir doch alle. Und damit bedanke ich mich für das Gespräch und bis bald.
Vielen Dank für die Einladung. An die Zuhörer einen guten Rutsch, hätte ich jetzt feiner noch gesagt, und schöne Feiertage, bis das Video rauskommt.
Ja, ein gutes neues Jahr kann man trotzdem wünschen.
Gutes neues Jahr kann man trotzdem wünschen. Ich freue mich natürlich, wenn wir im neuen Jahr uns alle wiedersehen, auch an die Zuhörer, und dann haben wir bestimmt wieder ein paar nette Themen.
Super, so machen wir das, David.
Alles super.
Vielen Dank.
Bis gerne. Danke.
Ja, das war es auch schon wieder. Heute zu Gast war David Lump von Hahn ETF und es ging um die Investitionsmöglichkeiten, die sich in Europa aktuell ergeben. In diesem Sinne ein gutes Gelingen bei der Geldanlage und bis demnächst.